amerikanischen Short Story und seinen Stil hat auch wiederum seinen Freund und Schriftstellerkollegen Richard Ford beeinflusst, der ihn mittlerweile an Berühmtheit übertroffen hat. Und auch in Europa hat Carver seine Bewunderer, darunter besonders Ingo Schulze. Der hat sich beim Schreiben seines Buches Simple Stories auf die Short Stories von Carver berufen. Volker Hanisch liest jetzt »Sind Sie Arzt?«
In Hausschuhen, Pyjama und Bademantel eilte er, als das Telefon klingelte, aus dem Arbeitszimmer. Es war nach 10, also konnte es nur seine Frau sein. Sie rief jeden Abend an, spät, immer um diese Zeit, nach ein paar Drinks, wenn sie außerhalb der Stadt war. Seine Frau war Einkäuferin und schon die ganze Woche war sie auf Geschäftsreise. »Hallo, Liebes«, sagte er. »Hallo«, sagte er ein zweites Mal. »Wer ist da?«, fragte eine Frau. »Wieso, wer ist da?«, fragte er. »Welche Nummer wollten Sie?« »Moment mal«, sagte die Frau. »Ich wollte die 273-8063.« »Das ist meine Nummer«, sagte er. »Wie kommen Sie daran?« »Ich weiß nicht. Sie war auf einem Zettel, als ich von der Arbeit nach Hause kam«, sagte die Frau. »Wer hat sie denn aufgeschrieben?« »Ich weiß nicht«, sagte die Frau. »Die Babysitterin, nehme ich an. Es muss die Babysitterin gewesen sein.« »Also, ich weiß nicht, wie sie daran gekommen ist«, sagte er. »Aber es ist meine Telefonnummer und sie steht nicht im Telefonbuch. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Zettel wegwerfen würden. Hallo? Haben Sie mich verstanden?« »Ja, ich habe verstanden«, sagte die Frau. »Ist da sonst noch etwas?«, fragte er. »Es ist spät und ich habe zu tun.« Er hatte nicht schroff sein wollen, aber man durfte nichts riskieren. Er setzte sich auf den Sessel am Telefon und sagte, »Ich wollte nicht schroff sein. Ich meine nur, es ist schon spät und es beunruhigt mich, dass Sie meine Telefonnummer haben.« Er zog den einen Hausschuh aus und massierte sich den Fuß, während er wartete. »Ich weiß es auch nicht«, sagte sie. »Ich habe Ihnen ja gesagt, sie stand auf einem Zettel, den ich vorfand. Ohne Nachricht oder so.« »Ich werde Annette fragen. Das ist die Babysitterin, wenn ich sie morgen sehe. Ich wollte sie nicht stören. Ich habe nur eben erst den Zettel gefunden. Ich bin die ganze Zeit in der Küche gewesen, seit ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin.« »Schon gut«, sagte er. »Denken Sie nicht mehr darüber nach. Werfen Sie einfach den Zettel weg oder so. Und denken Sie nicht mehr darüber nach. Es ist kein Problem, also machen Sie sich keine Sorgen.« Er nahm den Hörer vom einen Ohr und hielt ihn ans andere. »Ihre Stimme klingt so, als wären Sie ein netter Mann«, sagte die Frau. »So? Finden Sie? Nett, dass Sie das sagen.« Er wusste, dass er jetzt aufhängen sollte, aber es tat gut, eine Stimme zu hören. Und sei es die eigene in dem stillen Zimmer. »Oh ja«, sagte sie, »das höre ich.« Er ließ seinen Fuß los. »Wie heißen Sie, wenn ich Sie fragen darf?«, fragte sie. »Ich heiße Arnold«, sagte er. »Und wie heißen Sie mit Vornamen?«, fragte sie. »Arnold ist mein Vorname«, sagte er. »Oh, Verzeihung«, sagte sie. »Arnold ist also Ihr Vorname.« »Und wie heißen Sie mit Nachnamen, Arnold?« »Wie ist Ihr Nachname?« »Ich muss jetzt wirklich aufhängen«, sagte er. »Arnold, nein, bitte nicht. Mein Name ist Clara Holt. Und Sie heißen also Mr. Arnold... Und wie weiter?« »Arnold Bright«, sagte er und fügte dann schnell hinzu, »Clara Holt, das klingt nett. Aber ich glaube wirklich, ich sollte jetzt aufhängen, Miss Holt. Ich erwarte einen Anruf. Entschuldigung, Arnold. Ich wollte Ihnen nicht die Zeit stehlen, sagte sie. Schon gut, sagte er. Es war nett, mit Ihnen zu sprechen. Sehr freundlich, dass Sie das sagen, Arnold. Ob Sie bitte einen Moment am Apparat bleiben, sagte er. Ich muss eben etwas nachsehen. Er ging ins Arbeitszimmer, wo er sich eine Zigarre holte, brauchte eine Minute, um sie sich mit dem Schreibtisch Feuerzeug anzuzünden, nahm dann die Brille ab und betrachtete sich in dem Spiegel über dem Kamin. Als er wieder ans Telefon ging, fürchtete er halb, sie sei nicht mehr dran. »Hallo?« »Hallo, Arnold«, sagte sie. »Ich dachte, Sie hätten vielleicht aufgehängt.« »Oh nein«, sagte sie. »Also, dass Sie meine Nummer haben«, sagte er, »nichts Beunruhigendes, würde ich sagen. Werfen Sie sie einfach weg, würde ich sagen.« »Das werde ich tun, Arnold«, sagte sie. »Tja, ich muss dann jetzt Schluss machen.« »Ja, natürlich«, sagte sie. »Ich sage dann jetzt gute Nacht.« Er hörte, wie sie tief Atem holte. »Ich weiß, es ist aufdringlich, Arnold, aber glauben Sie, wir könnten uns irgendwo treffen, wo wir reden können? Nur ein paar Minuten.« »Ich fürchte, das geht nicht«, sagte er. »Nur eine Minute, Arnold. Die Tatsache, dass ich Ihre Nummer gefunden habe und all das, für mich hat das eine große Bedeutung, Arnold.« »Ich bin ein alter Mann«, sagte er. »Oh nein, das sind Sie nicht«, sagte sie. »Im Ernst? Ich bin alt«, sagte er. »Könnten wir uns irgendwo treffen, Arnold? Verstehen Sie, ich habe Ihnen nicht alles gesagt. Da ist noch etwas anderes«, sagte die Frau. »Wie meinen Sie das?«, fragte er. »Worum handelt es sich da genau?« »Hallo?« Sie hatte aufgehängt. Als er sich zum Schlafengehen fertig machte, rief seine Frau an, ein wenig beschwipst, wie er deutlich merkte, und sie plauderten eine Weile. Aber er sagte nichts von dem anderen Anruf. Später, als er das Bett aufschlug, klingelte das Telefon wieder. Er nahm den Hörer ab. »Hallo? Arnold Bright am Apparat?« »Arnold, es tut mir leid, dass wir getrennt worden sind. Wie ich gerade sagte, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns treffen.« Am nächsten Nachmittag, als er den Schlüssel ins Schloss steckte, hörte er das Telefon klingeln. Er ließ die Aktentasche fallen und lief noch in Hut, Mantel und Handschuhen zum Tisch und nahm den Hörer ab. »Arnold, es tut mir leid, dass ich Sie wieder störe«, sagte die Frau. »Aber Sie müssen heute Abend gegen 8:30 zu mir kommen. Tun Sie das für mich? Arnold?« Es rührte sein Herz, wenn er hörte, wie sie seinen Namen sagte. »Das geht, glaube ich, nicht«, sagte er. »Bitte, Arnold«, sagte sie. »Es ist wichtig. Sonst würde ich Sie nicht bitten. Ich kann heute Abend nicht aus dem Haus, weil Cheryl krank ist. Sie hat sich erkältet und jetzt habe ich Angst, der Junge kriegt es auch.« »Und Ihr Mann?« Er wartete. »Ich bin nicht verheiratet«, sagte sie. »Sie kommen doch. Ja?« »Ich kann nichts versprechen«, sagte er. »Kommen Sie, ich flehe Sie an«, sagte sie. Und dann gab sie ihm in aller Eile die Adresse und hängte auf. »Kommen Sie, ich flehe Sie an«, sagte er vor sich hin, den Hörer noch in der Hand. Langsam zog er erst die Handschuhe und dann den Mantel aus. Er spürte, dass er vorsichtig sein musste. Er spülte das Geschirr. Als er in den Badezimmerspiegel blickte, stellte er fest, dass er den Hut noch aufhatte. Das war der Moment, in dem er den Entschluss fasste, sie zu besuchen. Und er nahm den Hut ab und seine Brille und wusch sich das Gesicht. Er musterte seine Fingernägel. »Sind Sie sicher, dass dies die richtige Straße ist?«, fragte er den Taxifahrer. »Das ist die Straße und da drüben ist das Haus«, sagte der Fahrer. »Fahren Sie weiter«, sagte er. »Lassen Sie mich an der nächsten Ecke raus.« Er bezahlte den Fahrer. Licht, das aus den oberen Fenstern schien, erleuchtete die Balkons. Er sah Pflanzenkübel auf den Balustraden und hier und da Gartenmöbel. Auf einem der Balkons stand ein großer Mann, der sich in seinem Sweatshirt über die Brüstung beugte und ihn beobachtete, als er auf die Eingangstür zuging. Er drückte auf den Klingelknopf unter See Hold. Der Summer ertönte und er trat mit der Tür einen Schritt zurück und ging in das Haus. Langsam stieg er die Treppe hinauf und auf jedem Treppenabsatz machte er eine kleine Pause. Er musste an das Hotel in Luxemburg denken, an die 5 Stockwerke, die er und seine Frau vor so vielen Jahren hinaufgestiegen waren. Plötzlich hatte er Seitenstiche und stellte sich vor, sein Herz versagte. Stellte sich vor, die Beine klappten unter ihm zusammen. Stellte sich vor, er fiele mit Gepolter die Treppe hinunter. Er zog sein Taschentuch heraus und wischte sich die Stirn. Dann nahm er seine Brille ab und wischte die Gläser, während er darauf wartete, dass sein Herz sich beruhigte. Er blickte durch den Flur. Es war sehr still in dem Mietshaus. Vor ihrer Tür blieb er stehen, nahm den Hut ab und klopfte leise. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Ein pummeliges kleines Mädchen im Schlafanzug kam zum Vorschein. »Sind Sie Arnold Bright?«, fragte sie. »Ja, der bin ich«, sagte er. »Ist deine Mutter zu Hause?« »Sie hat gesagt, Sie sollen reinkommen. Sie hat gesagt, ich soll Ihnen sagen, sie ist nur schnell zum Drugstore gegangen, um Hustensaft und Aspirin zu holen.« Er schloss die Tür hinter sich. »Wie heißt du?« »Deine Mutter hat es mir erzählt, aber ich habe es vergessen.« Als das Mädchen nichts sagte, versuchte er es noch einmal. »Wie heißt du denn? Heißt du nicht Shirley?« »Cheryl«, sagte sie. »C-H-E-R-Y-L.« »Stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Immerhin habe ich es fast geraten, das musst du zugeben.« Sie setzte sich auf ein Sitzkissen an der gegenüberliegenden Wand und sah ihn an. »Du bist also krank, ja?«, fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Nein? Nicht krank?« »Nein«, sagte sie. Er sah sich um. Das Zimmer war von einer golden glänzenden Stehlampe erleuchtet, an deren Ständer ein großer Aschenbecher und ein Zeitschriftenhalter befestigt waren. Ein Fernsehgerät stand am anderen Ende des Zimmers an der Wand. Das Bild eingeschaltet, der Ton leise. Ein schmaler Flur führte zum hinteren Teil der Wohnung. Die Heizung war hochgedreht, die Luft von einem starken medizinischen Geruch erfüllt. Haarspangen und Lockenwickler lagen auf dem Sofatisch. Ein rosa Bademantel lag auf dem Sofa. Er sah wieder das Kind an. Dann hob er die Augen und blickte zur Küche und zu der Glastür hinüber, die von der Küche auf den Balkon hinausführte. Die Türflügel waren angelehnt und ihn durchzog ein leises Frösteln, als ihm der große Mann in dem Sweatshirt wieder einfiel. »Mama ist auf einen Moment weggegangen«, sagte das Kind, als wäre es plötzlich aufgewacht. Er beugte sich nach vorn, auf seine Zehen, den Hut in der Hand und sah sie an. »Ich glaube, ich sollte besser gehen«, sagte er. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss. Die Tür schwang auf und eine kleine, blasse, sommersprossige Frau mit einer Papiertüte in der Hand kam herein. »Arnold, ich freue mich, Sie zu sehen.« Sie warf ihm einen Blick zu, schnell, verlegen, und schüttelte den Kopf seltsam hin und her, während sie mit der Papiertüte in die Küche ging. Er hörte, wie eine Schranktür geschlossen wurde. Das Kind saß auf dem Sitzkissen und beobachtete ihn. Er verlagerte sein Gewicht zuerst auf das eine Bein, dann auf das andere. Dann setzte er sich den Hut auf den Kopf und nahm ihn mit derselben Bewegung wieder ab, als die Frau ins Zimmer zurückkam. »Sind Sie Arzt?«, fragte sie. »Nein«, sagte er verblüfft. »Nein, das bin ich nicht.« »Cheryl ist krank, verstehen Sie. Ich bin fort gewesen, um ein paar Sachen zu besorgen.« »Warum hast du dem Mann nicht den Mantel abgenommen?«, sagte sie an das Kind gewandt. »Bitte verzeihen Sie ihr. Wir sind es nicht gewohnt, Besuch zu haben.« »Ich kann nicht bleiben«, sagte er. »Ich hätte wirklich nicht kommen sollen.« »Bitte, setzen Sie sich«, sagte sie. »So können wir nicht reden. Erlauben Sie nur, dass ich ihr zuerst die Medizin gebe. Dann können wir reden.« »Ich muss wirklich gehen«, sagte er. Ihrem Ton nach hatte ich geglaubt, es sei etwas Dringliches. »Aber ich muss wirklich gehen.« Er blickte nieder auf seine Hände und es war ihm bewusst, dass er hilflos gestikuliert hatte. »Ich setze nur schnell Teewasser auf«, hörte er sie sagen, als hätte sie ihm gar nicht zugehört. »Dann gebe ich Cheryl ihre Medizin und dann können wir reden.« Sie fasste das Kind bei den Schultern und steuerte es in die Küche. Er sah, wie die Frau einen Löffel nahm, eine Flasche öffnete, nachdem sie das Etikett überflogen hatte, und dem Kind zwei Löffel davon gab. »Und nun sag gute Nacht zu Mr. Bright, Süßes, und geh in dein Zimmer.« Er nickte dem Kind zu und folgte dann der Frau in die Küche. Er setzte sich nicht auf den Stuhl, den sie ihm wies, sondern auf einen, von dem aus er den Balkon, den Flur und das kleine Wohnzimmer überblicken konnte. »Stört es Sie, wenn ich eine Zigarre rauche?«, fragte er. »Nein, es stört mich nicht«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass es mir was ausmacht, Arnold. Bitte, rauchen Sie.« Er entschied sich dagegen. Er legte beide Hände auf die Knie und gab seinem Gesicht einen ernsten Ausdruck. »Mir ist dies alles immer noch höchst rätselhaft«, sagte er. »Es ist ganz und gar ungewöhnlich, das versichere ich Ihnen.« »Ich verstehe, Arnold«, sagte sie. »Sie würden wahrscheinlich gern die Geschichte hören, wie ich zu Ihrer Nummer gekommen bin.« »In der Tat, das würde ich gern«, sagte er. Sie saßen einander gegenüber und warteten darauf, dass das Wasser kochte. Er hörte das Fernsehgerät. Er sah sich in der Küche um und blickte dann wieder hinaus auf den Balkon. Das Wasser begann zu blubbern. »Sie wollten mir gerade von der Nummer erzählen«, sagte er. »Wie bitte? Arnold? Entschuldigung«, sagte sie. Er räusperte sich. »Sagen Sie mir, wie Sie an meine Telefonnummer gekommen sind«, sagte er. »Ich habe Annette danach gefragt. Das ist die Babysitterin. Aber das wissen Sie natürlich. Jedenfalls hat sie mir gesagt, das Telefon hätte geklingelt, als sie hier war, und es wäre jemand am Apparat gewesen, der mich sprechen wollte. Der Anrufer hat die Nummer hinterlassen, damit ich zurückrufen konnte, und es war ihre Nummer, die sie notiert hat. Das ist alles, was ich weiß. Sie schob eine Tasse vor sich hin und her. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr sagen kann. Das Wasser kocht, sagte er. Sie legte Löffel heraus, stellte Milch und Zucker hin und goss dampfendes Wasser über die Teebeutel. Er nahm Zucker und rührte seinen Tee um. Sie haben gesagt, es sei dringend, dass ich komme. Ach so, das, Arnold, sagte sie und wandte sich ab. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich mir dabei gedacht habe. Dann ist also nichts weiter, fragte er. Nein. Oder vielmehr ja. Sie schüttelte den Kopf. Ich meine, wie Sie gesagt haben, nichts. Ich verstehe, sagte er. Er rührte wieder seinen Tee um. Das ist ungewöhnlich, sagte er nach einer Weile, fast als spräche er zu sich selbst. Ziemlich ungewöhnlich. Er lächelte schwach. Dann schob er die Tasse beiseite und tupfte sich mit der Serviette den Mund ab. Sie gehen doch nicht, sagte sie. Ich muss gehen, sagte er. Ich erwarte zu Hause einen Anruf. Noch nicht. Arnold. Sie stieß ihren Stuhl zurück und stand auf. Ihre Augen, blassgrün, lagen tief in ihrem blassen Gesicht und waren umgeben von Rändern, die er zuerst für ein dunkles Make-up gehalten hatte. Entsetzt über sich selbst, wohl wissend, dass er sich dafür verachten würde, stand er auf und legte die Arme ungeschickt um ihre Taille. Errötend ließ sie sich küssen und schloss einen Moment lang die Augen. Es ist spät, sagte er, ließ sie los und wandte sich schwankend ab. Sie sind sehr liebenswürdig zu mir gewesen, aber ich muss jetzt gehen, Mrs. Holt. Vielen Dank für den Tee. Sie kommen doch wieder, Arnold. Kommen Sie wieder? Fragte sie. Er schüttelte den Kopf. Sie folgte ihm bis an die Tür, wo er die Hand ausstreckte. Er hörte das Fernsehgerät. Er war sich ganz sicher, dass es inzwischen lauter gedreht worden war. Darüber fiel ihm das andere Kind ein. Der Junge. Wo war er? Sie ergriff seine Hand, hob sie schnell an die Lippen. Sie dürfen mich nicht vergessen, Arnold. Werde ich nicht, sagte er. Clara. Clara Holt, sagte er. Wir haben uns so nett unterhalten, sagte sie. Sie nahm etwas, ein Haar, einen Faden vom Kragen seiner Anzugjacke. Ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind. Und ich glaube fest, dass Sie wiederkommen. Er sah sie besorgt an. Aber sie starrte jetzt an ihm vorbei, als versuchte sie, sich an irgendetwas zu erinnern. Dann, gute Nacht, Arnold, sagte sie. Und damit schloss sie die Tür und hätte beinahe seinen Mantel eingeklemmt. Seltsam, sagte er, als er die Treppe hinunterzugehen begann. Er holte tief Luft, als er auf den Bürgersteig hinaustrat. und hielt einen Moment inne, um einen Blick zurück auf das Haus zu werfen. Aber er konnte nicht sagen, welcher ihr Balkon war. Der große Mann in dem Sweatshirt bewegte sich leicht am Geländer hin und her und starrte unablässig zu ihm herab. Er machte sich auf den Weg, die Hände tief in den Manteltaschen. Als er nach Hause kam, klingelte das Telefon. Er stand ganz still in der Mitte des Zimmers, den Schlüssel noch zwischen den Fingern, bis das Klingeln aufhörte. Dann legte er zart die Hand auf die Brust und spürte, durch die Kleiderschichten hindurch, sein schlagendes Herz. Nach einer Weile ging er ins Schlafzimmer. Fast im gleichen Moment kam wieder Leben ins Telefon. Und diesmal nahm er den Hörer ab. »Arnold? Arnold Bright am Apparat«, sagte er. »Arnold? Mein Gott, sind wir aber förmlich heute Abend«, sagte seine Frau in einem lauten, neckenden Ton. »Seit 9 versuche ich, dich anzurufen.« »Aushäusig? Amüsierst du dich, Arnold?« Er verharrte schweigend und horchte dem Klang ihrer Stimme nach. »Bist du da, Arnold?« sagte sie. »Du klingst so anders.«
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Das war Volker Harnisch mit der Erzählung »Sind Sie Arzt?« von Raymond Carver in der Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Helmut Frielinghaus. Eine Produktion von NDR Kultur, Regie Anna Hartwig. Morgen ist Reformationstag, da gibt es kein Am Morgen vorgelesen. Übermorgen dann am Freitag »Sind Sie Arzt?« eine weitere von diesen Kurzgeschichten von Raymond Carver.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Beim kriselnden Volkswagen-Konzern gehen die Tarifverhandlungen zwischen der VW-Spitze und der IG Metall heute in die zweite Runde. Die Gespräche stehen unter dem Eindruck der massiven Sparpläne des Autobauers, über die der VW-Betriebsrat die Belegschaft Anfang der Woche informiert hatte. Aus Wolfsburg, Torben Hildebrandt.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie viel die rund 120.000 VW-Beschäftigten in den westdeutschen Werken künftig verdienen sollen. VW verhandelt mit der Gewerkschaft IG Metall über mehrere Tarifverträge. Allerdings geht es um viel mehr. Kündigungen und Werksschließungen stehen im Raum. Außerdem drohen den VW-Beschäftigten massive Gehaltseinbußen. Demgegenüber stehen die Rufe der IG Metall nach 7% mehr Geld. Weiter auseinander können beide Seiten also nicht liegen. Bislang hat Volkswagen noch nicht offiziell präsentiert, wo genau gespart und gestrichen werden soll.
Unmittelbar vor Beginn der Tarifverhandlungen hat Volkswagen einen dramatischen Gewinn eingebracht.